NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
28. Dezember 1836. Spanien erkennt die Unabhängigkeit von Mexiko an.
Mexiko-Stadt, 15. September 2010, kurz vor Mitternacht. Hunderttausende tanzen auf der Straße. Auf dem Balkon des hell erleuchteten Nationalpalasts Staatsoberhaupt Felipe Calderón.
Mexicanos!
Der Präsident spricht zum Volk. Genauer, er schreit.
Viva Hidalgo! Viva Morelos!
Es lebe Hidalgo, es lebe Morelos. Es leben die Helden des Vaterlands.
Vivan los héroes que nos dieron patria!
El Grito, der Schrei. Der Schrei von Dolores. So heißt das Spektakel, mit dem in Mexiko jedes Jahr am Vorabend des 16. September der Nationalfeiertag beginnt. Diesmal, 2010, ist es ein besonderes Jubiläum.
Viva el Bicentenario de la Independencia!
Denn genau 200 Jahre zuvor brach die Revolution aus in Mexiko. Endlich sollte Schluss sein mit der Herrschaft der verhassten Spanier, forderten damals 1810 die Rebellen. 11 lange Jahre dauerte der blutige Unabhängigkeitskrieg. Am 24. August 1824 endete er mit dem Vertrag von Córdoba. Wiederum viel Zeit ging ins Land, bis Spanien die Souveränität seiner einstigen Kolonie auch offiziell anerkannte. Am 28. Dezember 1836, heute vor 180 Jahren, setzten Diplomaten beider Länder in Madrid ihre Unterschrift auf einen Freundschafts- und Handelsvertrag. Doch Papiere sind trocken, so bedeutsam sie sein mögen. Vielleicht erklärt das, warum der mexikanische Nationalfeiertag heute zwar Día de la Independencia heißt, Unabhängigkeitstag, aber weder am 24. August noch am 28. Dezember begangen wird, sondern eben am 16. September. Im Gedenken an den legendären El Grito und an den Moment, als alles begann. Als in einem kleinen Dorf namens Dolores in der Nordprovinz Guanajuato der Priester Miguel Hidalgo mit einem Schrei der Empörung zum Kampf aufrief gegen die spanischen Gewalthaber.
Dieser Grito de Dolores hat nun alles, was man an emotionalen Zutaten braucht, um eine schöne Gründungserzählung für eine Nation zu haben,
erklärt die Historikerin Birgit Aschmann.
Ein Priester, der die Glocke läutet und sich an die Spitze der Entrechteten stellt, eine Erhebung von Bergarbeitern und von Landarbeitern anführt, die nun gegen die spanische Unterdrückungsmacht marschieren wollen. Und daraus lässt sich eben wunderbar ein Narrativ stricken, auf das sich dann eine Nation auch beziehen kann.
Und bis heute geschieht das.
Jeder Präsident hat wohl die Aufgabe, am Abend des 15. September schon vor die Bevölkerung zu treten und das zu zelebrieren, was aber auch damit zu tun hat, dass ein alter Diktator damit seine eigene Geburtstagsfeier verbannt.
Porfirio Díaz, erster Mann Mexikos Ende der 1870er Jahre und dann noch einmal von 1884 bis 1911.
Und so wurde dieser Nationalfeiertag zu einer Art Mixtur von einerseits Erinnerung an diesen Politiker zusammen mit der Erinnerung an diesen Schrei von Dolores.
Mexiko unter spanischer Herrschaft.
1521 erobert Cortés das mittelamerikanische Reich der Azteken. Welche Bedeutung das Gebiet für die Spanier besitzt, ist schon am Namen erkennbar, den sie ihm geben.
Es war eben das Vizekönigreich Neuspanien.
Neuspanien ist riesig, mehr als 12-mal so groß wie das heutige Deutschland.
Texas gehörte dazu und Guatemala gehörte damals im Süden noch dazu, aber auch der ganze Streifen, der inzwischen da in den USA gehört, Kalifornien und Utah und ein Teil von Kansas, Colorado.
Und Neuspanien ist reich.
Mexiko war im 18. Jahrhundert zu dem prosperierenden Land geworden. Es hatte unglaublichen Reichtum kumulieren können durch die Silberminen im Norden des Landes, war da eben definitiv die reichste Kolonie und dadurch auch für die spanische Ökonomie von zentraler Bedeutung.
Die Erträge der mexikanischen Silberbergwerke machen 2/3 der gesamten Weltproduktion aus. 3/4 aller Kolonialeinnahmen Spaniens kommen aus Mexiko. Besucher aus Europa beschreiben das Land als irdisches Paradies. Keiner befördert diese Legende mehr als der Forschungsreisende Alexander von Humboldt. Den Mythos vom faulen Mexikaner nährt er gleich mit.
Das unermessliche mexikanische Reich, mit gehörigem Fleiße angebaut, könnte fast allein die Produkte erzeugen, welche der Fleiß schiffbarer Nationen auf allen übrigen Teilen des Erdballs sammelt. Zucker, Kakao, Baumwolle, Kaffee, Weizen, Hanf, Flachs, Seide und Wein. Es besitzt alle nutzbaren Metalle, selbst das Quecksilber nicht ausgenommen. Herrliches Bauholz, Überfluss an Eisen und Kupfer.
Von den Schätzen des Landes profitiert allerdings nur eine winzig kleine Elite. Ein paar hundert Familien unter den insgesamt knapp 6 Millionen Bewohnern der Kolonie.
Während der Großteil der Bevölkerung, eben insbesondere die Indios und Mestizen und die Schwarzen, die zum Teil eben auch versklavt waren, dann in unbeschreiblicher Armut leben mussten.
Birgit Aschmann von der Humboldt-Universität zu Berlin.
Von der Bevölkerungsstruktur ist davon auszugehen, dass in Gesamtzentralamerika ungefähr 40% Indios lebten, dann rund 20% Weiße, 20% Schwarze, 20% Mestizen, also Mischlinge zwischen Indios und Weißen.
Eine Art Kastensystem mit strenger Hierarchie. Verkompliziert wird die Gemengelage noch durch Spannungen der Weißen auch untereinander. Denn die Fäden in der Hand halten fast ausnahmslos Spanier, meist hohe Beamte. Die sogenannten Kreolen gelten als Weiße zweiter Klasse. Sie sind die Nachkommen von Spaniern und anderen Europäern und seit Generationen im Land.
Die sich allmählich daran rieben, dass die Spanier, die aus dem Mutterland gesandt wurden, um dort die administrativen Aufgaben zu versehen, dass die Privilegien genossen.
In fast allen südamerikanischen Ländern wird der Kampf um die Unabhängigkeit zwischen Kreolen und Spaniern geführt. Mit anderen Worten, als ein Kampf der Eliten untereinander. Nicht so in Mexiko. Als 1810 Miguel Hidalgo in Dolores seinen Schlachtruf ausstößt und Minenarbeiter, Bauern und Kleinbürger in den Kampf gegen die Spanier führt, kriegen es die Kreolen nämlich mit der Angst zu tun. Was wird aus ihnen und ihren Interessen? Was, wenn tatsächlich, wie die Aufständischen fordern, die Indios ihr Land zurückerhalten? So kommt es in Mexiko zu einer Allianz der beiden weißen Eliten, der Spanier und der Kreolen, einer Allianz von Besitzstandswahrern. Das Nachsehen haben einmal mehr die Unterprivilegierten. Ewig zieht sich der Krieg nun hin, bis 1820.
Dieses Jahr 1820 ist für Spanien ein zentrales Jahr, es ist aber auch das zentrale Jahr für die spanisch-mexikanischen Beziehungen.
Ferdinand VII., der spanische König, wird gezwungen, auf eine liberale Verfassung zu schwören.
Und nun begannen die sogenannten 3 liberalen Jahre in Spanien.
Mit erheblichen Auswirkungen im fernen Mittelamerika. Dort haben sich die Kreolen ja bis dato stark gemacht gegen den sozialen Aufruhr von unten und für den Erhalt der spanischen Herrschaft. Nun müssen sie plötzlich fürchten, von den Spaniern quasi links überholt zu werden.
Und in dem Moment möchten sie lieber zu eigenen Bedingungen eine Unabhängigkeitsbewegung forcieren und gehen nunmehr die Allianz mit diesen sozialrevolutionären Elementen ein und scheren also aus der Allianz mit den Spaniern aus.
Die Unabhängigkeit kommt 1821, nur ein Jahr später. Sie ist ein Kompromiss zwischen Kreolen und Spaniern, mühsam ausgehandelt, wenig tragfähig. Die, mit denen alles begann, 1810 in Dolores, die landlosen Indios und Bergarbeiter, die Sklaven, die Mestizen, die fallen wieder einmal durchs Raster.
Es hat also keine Landverteilung gegeben, ganz im Gegenteil sind eigentlich die Großgrundbesitzer gestärkt aus dieser Auseinandersetzung hervorgegangen.
Mexiko nach der Unabhängigkeit von 1821.
Die junge Nation hat es schwer. Durch 11 Jahre Krieg ist die Infrastruktur zerstört. Der Silberbergbau steht nahezu still, denn fast alle Minen sind überflutet. Ohnehin ist der Bergbau eine kapitalintensive Wirtschaftsform. Doch Geld gibt es keins. Die Subventionen aus dem einstigen Mutterland fallen weg. Kapital fehlt auch deshalb, weil viele vermögende Spanier nach Europa geflohen sind. Ein weiteres Fass ohne Boden, der imposante mexikanische Militärapparat.
Es ist ja von unglaublicher Wichtigkeit gewesen, dass aus diesem kontinuierlichen Krieg eine stete Militarisierung und auch eine neue Form von Gewaltkultur hervorgegangen ist. Und die Offiziere und das Militär muss bezahlt werden. Dazu waren die wirtschaftlich potenten Großgrundbesitzer noch am ehesten in der Lage, sodass sich aus dieser Kombination von Großgrundbesitzern und Militärführern eigentlich eine Allianz ergab, die das Land dauerhaft prägte. Und die natürlich dann zu den großen Besitzstandswahrern zählten, die fortan in der Politik das Sagen hatten.
Politisch instabil, wirtschaftlich am Boden, bemüht sich Mexiko in Europa um völkerrechtliche Anerkennung.
Das ist für neue Staaten immer wichtig, diese Form von Anerkennung, weil das nur die Einbindung in sozusagen die anerkannte Welt ist, in die Diplomatie und dann auch der erste Schritt zum Abschluss von Handelsübereinkommen.
Großbritannien ist das erste Land, das Mexiko 1826 offiziell anerkennt. Handelsverträge folgen den diplomatischen auf dem Fuß. Nur allzu gern füllen die Briten das Vakuum, das die Spanier hinterließen.
Denn die Briten hatten ja durchaus handfeste wirtschaftliche Interessen, die sie dann auch geltend machten. Das ist ja auch einer der Strukturmomente, dass sich die Wirtschaft Mexikos fortan umstrukturierte von einer Abhängigkeit gegenüber Spanien letztlich zu einer Abhängigkeit gegenüber Großbritannien.
Die Beziehungen zwischen Mexiko und den einstigen Kolonialherrschern sind derweil nicht existent. Schlimmer noch. 1827, 1829 und 1833 kommt es zu groß angelegten, brutalen Vertreibungen von rund zwei Dritteln der etwa 10.000 noch in Mexiko lebenden Spanier.
Tatsächlich haben die Mexikaner zugesehen, die Spanier zu schädigen, wo sie konnten. Und sie wollten sie natürlich schädigen, um die Zusage zu ihrer Unabhängigkeit zu erpressen.
Ein weiteres Druckmittel? Kuba. Die letzte den Spaniern noch verbliebene Kolonie in Lateinamerika.
Und Mexiko hatte alles daran gesetzt, die Kolonialherrschaft Spaniens in Kuba zu destabilisieren.
Spanien gibt schließlich nach.
Um genau diese zwei Konfliktherde auszuradieren, einerseits eben das intrigante Agieren der Mexikaner auf Kuba und zum anderen die Drangsalierung der Spanier in Mexiko.
Am 28. Dezember 1836 wird in Madrid endlich ein Freundschafts- und Handelsvertrag zwischen Mexiko und Spanien unterzeichnet. Für den noch jungen Staat in Mittelamerika bedeutet er die endgültige Emanzipation vom einstigen Mutterland. Das hochverschuldete Spanien hofft auf den Wiederaufschwung seines Überseehandels. Doch der Vertrag hat auch eine ganz besondere symbolische Bedeutung.
Gibt es einen Artikel, der bezeichnenderweise etwas festsetzt, was sonst unüblich ist in derartigen Dokumenten, nämlich ein totales Vergessen. Also es heißt so schön in diesem Artikel 2, habrá total olvido de lo pasado. Es soll eben das totale Vergessen der Vergangenheit vorgeschrieben werden und das bezog sich auf beide Seiten.
Aber lassen sich mehr als 300 Jahre einer langen Konfliktgeschichte einfach vergessen? Nur weil ein Abkommen das verlangt? Wie ist heute das Verhältnis der Länder zueinander?
Das ist weitgehend entspannt. Man hat gute, auch diplomatische und gute wirtschaftliche Kontakte.
Aber, so Historikerin Birgit Aschmann,
es heißt zugleich, dass sich die Gesellschaften dann doch immer noch etwas distanziert gegenüberstehen. Wenn man ansieht, wie viele Mexikaner in Spanien leben, dann findet man eine signifikant niedrige Quote im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Ländern. Und grundsätzlich wird moniert, dass auf der Ebene des Kulturaustausches und eben tatsächlich der wechselseitigen Wahrnehmung und Wertschätzung da doch noch einiges zu machen wäre.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an die Unabhängigkeit von Mexiko, die Spanien am 28. Dezember 1836 anerkannte. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.